Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Wir haben einen sogenannten Kanzeltausch vereinbart. Die Kanzeln sind noch hier, aber die Prediger sind getauscht worden. Und ich darf aus Freiburg heute hier bei euch sein und mit euch diesen Karfreitag feiern. Und vielen Dank für dieses eindrückliche Potpourri von Lesung und Tanz und Lied. Das war doch wirklich zu Herzen gehend und hat uns nochmal bewusst gemacht, was Christus, unser Herr, für uns getan hat, als er in den Tod gegangen ist, um uns zu befreien. Klaus hat mich gebeten, noch ein paar Sätze zu mir zu sagen. Das tue ich sehr gerne. Mein Name wurde ja schon genannt. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Die sind alle schon aus dem Haus. Meine Frau Miriam und ich, sind 1993 von Hamburg aus, da ist unsere Heimat und da sind unsere Familien und unsere Freunde hier hierher gezogen, kann man sagen. Wir haben in Insling 4 Jahre lang gewohnt, ich habe auf St. Krishona studiert, deswegen verbindet mich mit dieser Region einiges. Und nach dem Studium dort sind wir erst in Eversbach gewesen, da wisst ihr, das ist die Hochschule unseres Bundes, und dann war ich in Hoffenheim Pastor in FEG Hoffenheim, Sinsheim-Hoffenheim. Da habe ich die Kerstin kennengelernt, eure Pastorenfrau. Die war bei mir im Jugendkreis. Die kenne ich sehr gut. Und ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr sie hier habt. Ich freue mich, sie nicht. Ist sie eigentlich hier? Ah, sie ist da, okay. Ich habe dich schon wirklich Jahrzehnte nicht gesehen, kann man sagen. Aber wir werden nachher mal guten Tag sagen zueinander. Und dann sind wir 2002 mit der Familie, inzwischen waren unsere Kinder alle geboren, wieder nach Hamburg gezogen. Dort war ich insgesamt 18 Jahre lang Pastor, erst in Hamburg-Farmsen und dann die letzten 10 Jahre im Zentrum von Hamburg in einer internationalen Gemeinde, der sogenannten City Church, das ist auch eine FEG. Und dann sind wir wieder zurückgekommen hier in den Süden. Letztes Jahr im Sommer bin ich Pastor geworden im Juni der FEG in Freiburg und unsere Kinder sind nicht mitgezogen, wir sind jetzt alleine dort und ich darf dort dienen, das ist ganz wunderbar. Und ich habe heute meinen zukünftigen Schwiegersohn mitgebracht. So was gibt es. Und der hat auch eine Beziehung zu Kandern. Der hat nämlich hier 3 Jahre lang, war er Schüler in der Black Forest Academy. Also von daher gibt es vielfältige Beziehungen zwischen euch und uns. Ich wusste das noch nicht, aber jetzt wisst ihr das. Gut, wir haben den Text eben gerade gelesen, aus dem Lukas-Evangelium, den Text, wo der Karsamstag beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn man so eine Sache sich lange, lange ersehnt hat, gewünscht hat und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man realisiert, dass man von diesem Wunsch Abschied nehmen muss, wenn alle Hoffnungen und alle Träume gestorben sind, wie man manchmal sagen. Zum Beispiel bei einer Partnerschaft, wenn man sich einen Partner wünscht, eine Person in eine Person verliebt hat und sich das ausmalt, wie das sein könnte, wenn man zusammenkommt und man träumt davon und man ist über Wochen, vielleicht Monate hinweg ganz angeregt und hat sich so konzentriert auf eine Person und dann stellt man irgendwann fest, derjenige, den man da so, in dem man sich verliebt hat, der hat schon einen Partner. In diesem Moment stirbt ja etwas in einem. Dann hat man den Eindruck, oh, es ist vorbei. Es wird nichts werden, es wird nie was werden. Oder wenn man bei der Arbeit ein Projekt geplant hat und viele Stunden und Tage und Wochen daran gearbeitet hat und Konzepte ausgearbeitet hat und irgendwann entscheidet dann der Vorstand darüber, nein, wir werden dieses Projekt nicht angehen. Dann ist man tief enttäuscht und sagt, oh Mensch, ich habe so viel investiert daran, ich habe es mir so gewünscht, dass das realisiert wird und es passiert nicht. Oder vielleicht, wenn man sich als junge Familie eine Immobilie ausschaut und da hat man so eine Traumimmobilie dann gefunden und man malt sich schon aus, wie man da als Familie einzieht und alles wird wunderbar, aber man muss noch zur Bank gehen und dann sagt die Bank, das wird nichts. Die werden wir nicht finanzieren, das Objekt. Dann stirbt etwas in uns. Und in solchen Momenten sagen wir manchmal zueinander, das musst du beerdigen. Kennt ihr diesen Ausspruch? Das musst du beerdigen. Das ist weg. Das ist ausgeträumt. Ein merkwürdiges, frustrierendes Gefühl. Man landet so in der harten Realität. Das fühlt sich ganz dumpf an, diese Momente, wo man den Eindruck hat, ich muss das jetzt einfach akzeptieren, dass das so ist. Es geht einfach nicht weiter. Den Bericht, den wir eben gehört haben, beschreibt genau so einen Moment. Über Karfreitag, über den Tod von Jesus, da wird viel nachgedacht und gepredigt und natürlich auch über Ostern. Aber über diesen Karsamstag und das, was dort die Jünger erlebten, da wird wenig gepredigt. Aber das möchte ich heute mal einmal tun. Ich möchte einmal, dass wir darüber nachdenken. Wohl vielleicht der traurigste Moment in der Weltgeschichte. Jesus ist tot. Wie verhalten sich die Leute um Jesus eigentlich in diesem Moment? Lasst uns mal die verschiedenen Personen anschauen. Wir haben eben diesen Bericht gelesen von Josef aus Arimathea. Ein wohlhabender Mann, ein Mitglied der Ratsversammlung, ein Mitglied der Jerusalemer Oberschicht, kann man sagen. Bei Johannes können wir nachlesen, dass er ein heimlicher Jünger war, also ein Sympathisant von Jesus, der sich nicht wagte, öffentlich zu Jesus zu stellen, als Jesus noch lebte und aufgetreten war. Aber er hatte, das wird dort auch berichtet, sich gegen das Todesurteil, das von dem Hohen Rat ja ausgesprochen war, gerichtet. Er hatte also seine Zustimmung nicht dazu gegeben. Er hatte das nicht gebilligt. Dieser Mann, so schreibt Lukas es hier, war gut und gerecht. Ein anständiger Mann, ein frommer Mann. Ein Mann, der in Erwartung des Reiches Gottes lebte. Was tut er, als er mitbekommt, dass Jesus stirbt und gestorben ist, dass Jesus tot ist? Er geht zum Statthalter, zum Pilatus und er bittet ihn darum, den Leichnam von Jesus würdevoll, pietätvoll beerdigen zu können. Nun muss man wissen, normalerweise war es so, dass die Römer diese Toten einfach zur Abschreckung auch am Kreuz hängen ließen. Die verfaulten da langsam und wurden von den Vögeln zerfetzt, kann man sagen. Und Josef aus Arimathea sagte, das soll Jesus nicht geschehen. Also wenn ich es auch nicht verhindern konnte, dass er gestorben ist, so möchte ich doch zumindest ihm eine pietätvolle Beerdigung geben. Und so lässt er sich die Genehmigung geben, diesen Leichnam von Jesus abzunehmen und er tut etwas ganz Besonderes. Er beerdigt Jesus auf eine besondere Art und Weise in ein Felsengrab. Wir wissen nicht genau, ob das sein eigenes Familiengrab war, vielleicht sein eigenes Grab. Das kann durchaus sein. Er sagt, ich stelle das zur Verfügung. Das war sehr kostspielig, diese Beerdigungsart, diese Familiengruft, damit Jesus dort beerdigt werden kann, in so ein Felsengrab. Eine Grabkammer wurde in einen Felsen hineingehauen und dann wurde der Leichnam dort reingelegt und dann wurde dort dann ein Stein vorgerollt. Also er lässt Jesus abnehmen und er beerdigt ihn würdevoll in einem Leinentuch. Wen haben wir noch? Wir haben noch die Frauen. Es wird uns davon berichtet, dass einige Frauen bei dieser Beerdigung dabei waren. Nun, dass Jesus auch Frauen hatte als Jüngerin, das vergessen wir manchmal, aber es war ja tatsächlich so, und das ist ganz, ganz wichtig, Jesus hatte auch nicht nur Jünger, sondern auch Jüngerinnen. Und diese Jüngerinnen waren sehr treu, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob ich mit der Beobachtung richtig liege, aber ich würde mal sagen, dass Frauen prinzipiell etwas treuer sind als Männer, auch in diesen Dingen. Also wenn so Gemeinden manchmal, das ist eine traurige Sache, wenn Gemeinden eingehen, dann sitzen zum Schluss nicht 5 Männer da, sondern 5 Frauen. Die halten die Stange bis zum Schluss. Und so war es auch hier. Diese Frauen sind sehr stetig. Sie setzen sich ein, sie sind dabei, sie sind auch noch unter dem Kreuz von Jesus und sie sind jetzt dabei, als Jesus beerdigt wird. Sie sagen, wir haben diesem Mann so viel zu verdanken, er soll nicht einfach nur verscharrt werden, sondern er soll, das war ihr Plan, einbalsamiert werden. Das heißt, er soll mit wohlriechenden Ölen und Salben eingerieben werden, so war das diese Beerdigungsart damals üblich und sie haben gesagt, das wollen wir, den letzten Dienst, den wollen wir dem Leichnam von Jesus noch tun. Und es gibt noch Nikodemus, davon berichtet Lukas nicht hier, aber Johannes berichtet davon. Nikodemus, Bibelleser wissen, das war der Mann, der damals in der Nacht zu Jesus kam und mit ihm diskutiert hat, gesprochen hat über den Glauben. Nikodemus war auch ein Ratsherr, auch eine wichtige Person in Jerusalem damals, auch ein heimlicher Jünger, das wissen wir. Und Johannes berichtet, dass er dafür sorgt, das ist ein Detail, das war mir auch nicht so bekannt, dass er Myrrhe und Aloe, das waren also diese Zutaten für die Einbalsamierung, besorgt hat, und zwar 30 Kilogramm. Das war ganz schön viel. Also auch der Nikodemus hat sich die Sache etwas kosten lassen. Er wollte dafür sorgen, dass Jesus eine ordentliche Beerdigung bekam. Ich finde das super, super interessant. Auf der einen Seite stellen wir fest, das ist ja lobenswert, kann man sagen, dass sich Menschen für eine gute Beerdigung für Jesus einsetzen. Jesus ist ihnen nicht egal, sie riskieren auch etwas damit. Jesus ist ja verurteilt worden, aus der Sicht der Bevölkerung ein Verbrecher. Dafür setzen sie ein, dass der pietätvoll beerdigt wird. Sie übernehmen die Kosten dafür. Und man merkt auch, wenn Lukas das hier schreibt, dass er Hochachtung hat vor Josef von Arimathäa. Das ist das eine. Aber das andere ist, und das müssen wir uns auch bewusst machen, es sind schon auch tragische Figuren, die hier diese Beerdigung von Jesus organisieren. Zu Lebzeiten hatten sie nicht gewagt, sich zu Jesus zu stellen. Jedenfalls von Nikodemus und Josef von Arimathäa kann man das sagen. Aber jetzt sorgen sie für ein Andenken und eine Verehrung des Todes. Und das ist schon interessant. Alle hier genannten Personen, die diese Beerdigung hier organisieren, glauben nicht an die Auferstehung. Sonst würden sie das ja nicht machen, wenn sie wussten, also Jesus hatte ja gesagt, ich werde in 3 Tagen auferstehen, das hatten sie vielleicht auch mitbekommen, aber sie glauben nicht daran. Sie glauben, dass Jesus wirklich tot ist. Und das Einzige, was sie für ihn tun können, ist, dass sie ihn würdevoll beerdigen. Und so ist bei aller Leidenschaft und Hingabe und persönlichen Einsatz doch jede Salbe, die sie anrühren und jedes Tuch, in das sie Jesus einwickeln, ein Zeichen dafür, dass sie nicht daran glauben, dass Jesus die Kraft hat, den Tod zu überwinden, dass er lebt. Man könnte auch noch weitergehen und sagen, dass er der Sohn Gottes ist, den der Tod nicht festhalten kann. Daran glauben sie in diesem Moment nicht. Was ist eigentlich mit den Jüngern los? Diese Frage habt ihr euch vielleicht auch schon mal gestellt. Wo sind die eigentlich jetzt? Eigentlich hätten die doch die Beerdigung organisieren müssen. Aber die Jünger, die ja sonst immer um ihren Herrn rum waren, sind nicht da. Warum eigentlich nicht? Zuerst war es sicherlich die pure Angst, dass sie sagten, wir hauen lieber ab, nachher bekommen wir auch noch Probleme, rette sich, wer kann. Warum sind sie jetzt nicht da? Warum sind sie nicht am Grab? Warum sind sie bei der Beerdigung nicht da? Nun, ich glaube, sie haben verstanden, Christ sein mit einem toten Christus, das geht nicht. Wisst ihr, eines der großen Missverständnisse über das Christentum besteht darin, zu glauben, man kann Christ sein, ohne den lebendigen Christus zu haben. Leute sagen, das, was Jesus gelehrt hat, das ist wertvoll und erstrebenswert. Das zeugt von Humanität und von Mitgefühl. Jesus nach seinen Maßstäben zu leben, das versuche ich. Ich versuche, andere Leute zu lieben. Ich versuche, den Streit nicht eskalieren zu lassen. Ich bin für bedürftige Leute da. Das hat Jesus doch alles gelehrt, dass wir nicht so materialistisch sein sollen, dass wir uns für andere einsetzen sollen. Und das sind wirklich gute Gedanken, die da Jesus da gehabt hat. Und das ist ein erstrebenswertes Ziel. Ich versuche auch, nach den moralischen Maßstäben von Jesus zu leben, eine gute Ethik, gute Werte, sagen wir. Aber die Sache mit Jesus als Person, dass er der Sohn Gottes gewesen ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist, das sind doch mehr Mythen, Legenden, Unsicherheiten. Aber das brauche ich ja auch gar nicht, sagen viele Leute. Mir reicht es ja, dass ich mich mit sozusagen der Lehre von Jesus beschäftige. Und die ist ja immer noch da, obwohl Jesus gestorben ist. Er lebt in seinen Gedanken weiter, so sagen sie manchmal auch. Und die sind wertvoll. Das hört sich auf den ersten Eindruck ganz interessant an, Christsein ohne den auferstandenen Christus zu leben. Aber wenn wir Christsein so verstehen, dann haben wir den Kern des christlichen Glaubens eigentlich nicht verstanden. Denn der Kern des christlichen Glaubens liegt nicht in einer humanen Ethik, das ist sicherlich auch eine Folge des christlichen Glaubens, das würde ich auch sagen, aber der Kern des Glaubens liegt in Jesus Christus. Und zwar in dem Auferstandenen, den Christus, der den Tod überwunden hat, den lebendigen Christus. Darin liegt der Kern des Glaubens. Wir können nicht an Christus glauben, einfach nur als eine Person, die Gutes gelehrt hat und dann gestorben ist. Denn Christus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er sagt, ihr könnt nicht glauben ohne mich, ohne den Lebendigen. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber am Karsamstag ist der, der das gesagt hat, tot. Was für einen Sinn machen dann noch seine Lehren? Was kann man eigentlich mit ihm noch anfangen, wenn der, der das von sich gesagt hat, tot ist? Man kann anfangen, einen Toten zu verehren, so wie es Josef aus Arimathea macht oder Nikodemus oder die Frauen. Aber die Jünger von Jesus, die waren überzeugt, das macht keinen Sinn. Wenn der wirklich tot ist, dann ist das, was er gesagt hat, ja, dann können wir uns nicht danach mehr richten. Einen Totenkult, sozusagen, können wir nicht vollziehen. Das ist nicht lebendiger Glaube. Und so finde ich, das, was die Jünger machen, eigentlich konsequenter als das, was der Josef macht. Obwohl das, was Josef macht, sicherlich anerkennenswert ist. Aber die Jünger sind eigentlich konsequenterin und sagen, wenn Jesus gestorben ist, dann macht das alles gar keinen Sinn mehr. Wenn er wirklich tot ist, dann ist er tot. Was bedeutet das jetzt für uns und unseren Glauben? Nun, ich möchte es einmal persönlich formulieren und sagen, was ist der Glaube für dich? Bedeutet Glaube, sich an Jesus zu erinnern, als einen besonders guten Menschen mit guten Werten? Oder glaubst du an den auferstandenen, lebendigen Christus? Und ich bitte dich, einmal diese Frage nicht zu schnell zu beantworten. Die richtige Antwort kennst du ja hoffentlich. Sondern es geht darum, nochmal nachzudenken, wie lebe ich eigentlich mein Christsein? Was macht mein Christsein eigentlich aus? Ist Christsein im Kern für mich der Versuch, christlich zu leben? Oder geht es wirklich um diesen lebendigen, auferstandenen Herrn? Manche starten in ihr Christsein mit ganz wunderbaren Erfahrungen. Sie erleben den auferstandenen Jesus. Sie machen Erfahrungen mit Jesus. Wunder der Geborgenheit und seiner Kraft. Aber je länger sie unterwegs sind, umso mehr verändert sich der Glaube. Und der Glaube wird mehr und mehr zu einem Ritual, zu einer Tradition, zu einer guten Gewohnheit, voll Pietät, voll Stil, voll Ästhetik, voller Werte. Jesus sagt dir heute, hör auf mit diesem Totenkult. Ich lebe, ich bin real. Und ich bin immer noch so real, als zu der Zeit, als du anfingst, an mich zu glauben und meine Kraft erfahren hast. Ich bin für dich da und nimm mich mit hinein in dein Leben. Vertraue mir. Ich bin da mit meiner Kraft. Ich vergebe dir, wenn du versagt hast. Ich sorge für dich, wenn du Angst hast. Ich gebe dir einen Auftrag, wenn du nicht weißt, was du eigentlich in deinem Leben machen sollst. Und ich erfülle dich mit Freude und mit tiefem Frieden. Ich lebe und du sollst auch leben in meiner Kraft. Das sagt Jesus zu dir. Und deswegen, das ist das Zweite, lebe dein Christsein niemals ohne Christus. Du sagst, das ist Quatsch, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Häufig ist es ein schleichender Prozess, dass es am Ende nur noch so etwas ist wie eine christliche Religiosität, in der man versucht, Dinge gut zu machen, aber nicht mehr Christus im Zentrum hat. Und man kann sich dann für so viel Gutes engagieren, für Umweltschutz und Lebensschutz, für Bildung und Kirchenmusik, für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus, für Ehe und Familie und das biblische Menschenbild. Und das ist alles total richtig und gut. Dafür sollten sich Christen engagieren. Aber all das nützt nichts, wenn wir nicht im Zentrum diesen Christus haben, diesen lebendigen Christus haben. Mit seiner Vergebung und mit seiner Liebe, die wir Tag für Tag in Anspruch nehmen. Und auch mit seiner Kraft und seinem Geist, der in uns lebt. Christsein ohne Christus macht keinen Sinn, ohne den lebendigen Christus. Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie das Josef von Arimathäa damals gegangen ist und auch Nikodemus und auch den Frauen und auch den Jüngern. Alle konnten es ja nicht fassen, als Jesus wirklich auferstanden war. Aber sie durften es erleben, dass dieser traurige Totenkult, den sie dort fabrizierten, ganz plötzlich zu Ende war, weil Christus auf einmal auferstand und das neue Leben sich Bahn brach. Und auf einmal sie nicht nur daran denken mussten, dass dieser Mann mal gute Dinge gesagt hatte, sondern auf einmal sie in ihrem Leben erfahren konnten, da ist eine Kraft, die alles verändert, die stärker ist als der Tod, die uns hilft zu leben und die uns in den Himmel bringt. Das durften sie erfahren am nächsten Tag. In diesem Moment, als sie Jesus beerdigten, da hatten sie noch keine Ahnung davon. Und wenn wir Karfreitag feiern, dann denken wir an das Sterben von Jesus. Aber wir können Karfreitag nicht feiern ohne den Gedanken an Ostern. Und übermorgen werdet ihr hier, davon gehe ich mal aus, Ostern feiern. Das tut ihr, oder? Und deswegen brauchen wir nicht am Karsamstag sozusagen stehen zu bleiben, sondern wir feiern Karfreitag im Blick auf Ostern, auf den lebendigen Christus, der da ist. Und er ist wirklich auferstanden und er lebt. Und ihr werdet ihn erfahren. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus, den du hast in den Tod gehen lassen, um uns zu erlösen. Das ist ein großes Wunder, dass deine Liebe so groß war, so leidenschaftlich war, dass du gestorben bist, damit wir leben. Wir denken heute daran und wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass wir gleich das Abendmahl feiern dürfen und auch daran nochmal denken dürfen. Du sprichst es uns nochmal zu. Die Vergebung ist real. Aber wir danken dir auch, das haben wir uns heute bewusst gemacht, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern das Leben, das du schenkst. Wir danken dir, Jesus Christus, du hast den Tod überwunden und lebst und wir wollen mit dir leben. Du bist real. Deine Kraft ist erfahrbar in unserem Leben. Und du kennst uns durch und durch und du weißt, wo wir in der Gefahr stehen und vielleicht es sich auch eingeschlichen hat in unserem Leben, dass wir uns zufrieden geben damit, einfach eine Tradition zu pflegen oder gute Werte zu leben. Wir wollen dich den Lebendigen mehr und mehr hineinnehmen in unserem Leben. Wenn du da bist, dann verändert sich alles. Vielen Dank dafür. Amen.